Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Live-Podcast hier im C1-Gottesdienst. Heute, wie gesagt, mal nicht wandernd unterwegs, sondern eben im Gottesdienst. Das Thema heute: Gott, Zeit für dich. David, wie nimmst du dir Zeit für Gott?
Das ist eine spannende Frage. Wir machen heute mal ein bisschen die benediktinische Regel, die vielleicht jeder noch aus der Schule gelernt hat und auswendig kennt. Ora et labora. Bete und arbeite. Und für mich ist es mal das hörende Gebet, was stärker ist, wo ich wirklich Gott darum bitte, dass er in mir wirkt, dass er mir sagt, was sein Plan ist. Und gleichzeitig versuche ich aber in all dem, was in meiner Arbeit ist, in meinem Dienst, wie ich mit Menschen umgehe, dass dort Gottes Geist sichtbar wird, also labora. Das heißt, das Beten und das Arbeiten gehört ganz, ganz zusammen. David, wie ist es denn bei dir?
Also ich habe so meine Morgenroutine, die beginnt mit so einem längeren Satz, so Affirmationen zusammengereiht, was auch so eine Art Gebet ist. Und ja, bete dann auch. Und was mir ganz wichtig ist, ich gehe jeden Tag nach der Arbeit spazieren oder versuche es zumindest. Im Wald, genau. Ja, da trifft man mich am meisten an.
Umarmst du Bäume?
Also, ja. vor einer Woche oder sowas. Und dann habe ich gesagt, der Baum schaut super aus, den müssen wir uns umarmen. Und die dann so, nee, das mache ich nicht. Ja, genau. Und da versuche ich einfach auch, diese Zeit dann für Gott zu haben, spazieren zu gehen. Ganz spannend war jetzt, Thomas Reuss hat im letzten Blick der Gemeindezeitschrift dieses Jesus-Gebet aufgeschrieben. Also, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, und diesen Satz quasi immer zu wiederholen. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen eingebaut. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann versuche ich einfach da mal irgendwie das Glaubensbekenntnis aufzusagen für mich oder einfach auch so ein bisschen über den Tag nachzudenken und die Zeit Gott zu schenken.
Der Satz geht ja noch weiter, ne? Ora et labora, und dann geht es weiter, et lege und lies. Und das ist, glaube ich, auch was, das hast du ein bisschen angesprochen gerade, auch immer wieder Bibel lesen, Texte meditieren. Mhm. Ich zum Beispiel lese gerade die Kinderbibel mit meinem Sohn. Seine Lieblingsgeschichte mit 4,5 ist David und Goliath, natürlich. Ja, auch das tatsächlich.
Der starke Papa.
Ja, na, er ist. Er fühlt sich, ja, natürlich. Also er fühlt sich
Tim da als Goliath.
Als der David. Genau. Also auch dort immer wieder neue Geschichten und biblische Texte zu erleben.
Ja.
Wie ist es bei dir? Mitarbeiterinnen sehen ja immer so mehr Stärke auf Work-Life. Mhm. Wie gehst du mit deinem Work-Life um, mit der Work-Life-Balance?
Also zum Thema Work-Life-Balance, Mitarbeiterinnen und sowas, darf ich jetzt nichts Falsches sagen, weil mein Chef sitzt da hinten. Also allgemein kann man ja von der Arbeit nicht flüchten, ja, oder fliehen. Und ich glaube, so volkswirtschaftlich hat es wahrscheinlich eine negative Auswirkung. Also diese zum Beispiel 4-Tage-Woche, ja, wenn man mal mehr auf dieses Thema Life anschaut. Und natürlich auch eine finanzielle Einschränkung, also sei es für Unternehmen, weniger Umsatz zu machen, weil sie vielleicht weniger berechnen können, aber auch für mich selbst. Wenn ich 32 Stunden arbeite, kann ich nicht so viel verdienen wie bei 40 Stunden, weil ich auch weniger vielleicht produziere oder leiste. Und ich finde, ich habe mir da gestern ein bisschen Gedanken gemacht. Letztlich ist es so, Work sind 8 Stunden und ich habe 24 Stunden am Tag. Und der Rest ist eigentlich live. Ja? Und dann habe ich noch 48 Stunden Wochenende dazu. Und die Frage ist eigentlich, wie gestalte ich das? Ja, also wie gestalte ich diese 16 Stunden, die ich dann noch übrig habe? Klar, ich muss 8 Stunden schlafen, habe dann aber immer noch 8 Stunden.
Wenn du Kinder hast, schläfst du weniger.
Ja, vielleicht weniger. Und heute Morgen habe ich auch ein bisschen länger geschlafen, weil Zeitumstellung und so weiter. Aber die Frage ist, diese 8 Stunden, wie gestalte ich die? Komme ich nach Hause und setze mich dann vor den Fernseher, schaue Netflix und, keine Ahnung, lass mich berieseln? Oder nutze ich diese Zeit, um wertvolle Dinge zu tun? Also Zeit mit Gott zu verbringen oder mit Freunden, mit der Familie sich zu treffen, was Cooles zu kochen. Wir hatten voll ein 4-Gänge-Menü oder Sport zu machen. Und da finde ich einfach diese Frage, wie gestalte ich dann wirklich diese Zeit? Und ich glaube, dann hat man schon genügend Life neben der Work. Und ich habe selber bis vor kurzem tatsächlich eine 4-Tage-Woche gehabt. Lag jetzt ein bisschen daran, dass ich diesen anderen Tag anders verwendet habe, indem ich halt noch ein anderes Unternehmen geleitet habe. Habe jetzt aber auf 5 Tage aufgestockt, finanzielle Gründe. Und ganz wichtig ist, dass ich mir einfach auch diese Zeit nehme, also täglich zu spazieren. Also jetzt immer die Frage, wie mache ich das? Ja? Wie schaue ich auf meinen Work-Life-Balance? Ich gehe spazieren, ich mache meinen Laptop zu. Früher habe ich immer noch gearbeitet. Also ich hatte bei meinem früheren Job 40 Stunden gearbeitet, dann daheim nochmal bestimmt 20 Stunden oder so. Und dann ist auch noch wichtig, die Dinge, die einen stressen, wirklich irgendwie zu bewältigen. Also gibt es genügend Coaching-Angebote mittlerweile in der Welt, Und vor allem eben achtsam damit umgehen. Ich glaube, das ist mindestens eine Zeit achtsam.
Ja, vielleicht auch sich ein Stückchen dann die Zeit nehmen, so wie du es jetzt definierst. Und so ist ja auch das, wie wir wandern gegangen ist, entstanden zu sagen, nicht darauf zu warten, bis dir einer sagt, jetzt fahr runter und nimm dir Zeit, sondern sich selber bewusst Auszeiten zu nehmen und die auch bewusst dann mit Gott und mit Freunden oder anderen verbringen. Ja. Jetzt so ein Stückchen, wenn wir nochmal in die Ökonomie schauen, just in time, Zeit ist Geld. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, es wird ja auch so eine Rush-Hour in der Ökonomie, im Business so ein bisschen produziert, ja. Entsteht bei euch im Unternehmen manchmal Zeitdruck? Und wenn, wie geht ihr damit um? Was hast du gesagt, es kommt immer darauf an, wie ich darauf blicke. Gibt es das?
Also der wichtigste Faktor bei uns, Zeit, ist im Consulting, also unsere technische Kundenberatung, die quasi Stunden an die Kunden fakturiert. Und da ist Zeit Geld. Ja, weil wenn ich weniger fakturiere, ist weniger Geld da. Wir haben Deadlines, das schon, aber die sind lange vorher schon bekannt. Und ich denke, wir haben da schon eine relativ humane Umgehensweise damit. Und wenn es zu Eskalationen kommt, dann ist es meistens kein Zeitthema, sondern dann wurde irgendwie in der Umsetzung vielleicht nicht, also mangelhaft umgesetzt oder die Kommunikation wurde verzögert oder sowas. Also das ist eher das bei uns Zeitdruck, habe ich jetzt nicht so den Eindruck.
Jetzt das Motto vom Kirchentag, jetzt ist die Zeit. Was ist denn aus deiner Sicht am dringendsten zu tun? Also und welche Rolle spielt dann Glaube auch? Ich meine, das sind ja viele, ich will jetzt nicht wieder das Wort mit K nennen, das sind ja viele Herausforderungen, die wir in der Welt zu leisten haben. Welche Rolle spielt der Glaube für dich bei der Einschätzung und was ist aus deiner Sicht
zu tun? Also ich will erstmal auf die erste Frage eingehen, was ist jetzt am wichtigsten? Und man dürfte immer, also man muss zwei Dinge betrachten. Auf der einen Seite, was ist wichtig und was ist dringend? Vielleicht kennen Sie oder kennt ihr die Eisenhower-Matrix. Und das ist quasi so eine Matrix, die hat wichtig und dringend oder vielleicht andersrum. Und wenn ich Aufgaben habe, kann ich diese so einteilen. Also was ist wichtig und dringend? Das ist jetzt sofort. Was ist dringend und nicht wichtig? Oder was ist nicht dringend und nicht wichtig? Das ist dann so Mut zur Lücke. Einfach mal nichts machen damit. Und ich glaube, dass man da immer ein bisschen gucken muss, Dinge einordnen muss. Diese Eisenhower-Matrix oder kann helfen dabei. Und zu uns, also zu mir, was ist jetzt bei mir gerade persönlich wichtig? Wir haben bei der Firma Intex, also da, wo ich arbeite, eine Agenda 2026. Das ist so der Zeitpunkt, wo die Babyboomer sich verabschieden. Und jetzt ist da für uns die Zeit, auf die Zukunft zu fokussieren. Also wir müssen uns jetzt Gedanken machen auf die Zukunft. Wie geht es dann weiter? Und ich denke, das ist eben genau das, wo auch diese Frage, jetzt ist die Zeit, Motto vom Kirchentag. Und ich glaube, die Zeit ist fast immer, den Fokus auf die Zukunft zu nehmen, die uns langfristig beeinflussen. Also Klima, Diskussion oder das Thema mit Asyl und sowas, das sind Dinge, die uns langfristig beeinflussen werden und jetzt ist die Zeit, sich damit zu beschäftigen und nicht mit diesen kurzfristigen Dingen, die vielleicht auch wichtig sind, aber eben, da vorgreifen und vor allem auch christliche Werte in diese Diskussion mit einzubringen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und da nochmal so ein Satz letztlich ist ja, niemand hat Zeit. Man muss es sich nehmen.
Stimmt.
Ja, und jetzt ist die Zeit, sich Zeit zu nehmen.
Ein schöner Satz tatsächlich.
Damit gehen wir mal über in den theologischen Teil. Da gibt es für Gott Zeit. Also gibt es da eine Zeitlosigkeit oder wie interpretiert Gott
hat
oder wie
lebt Gott eine Armbanduhr?
Hat Gott eine Armbanduhr?
Ich finde es ganz spannend. Bleiben wir mal wieder bei den Benediktinern. Die habe ich heute so ein bisschen mit dabei. Die sind als Ora et Labora et Lege. Also bete, arbeite und lies. Der geht nochmal weiter, der Satz. So ist Gott da ohne Verzug. Das heißt, wenn ich bete, mein Leben Jesu Christi hingebe, in der Bibel lese, dann ist Gott da ohne Verzug. Und es beschreibt jetzt noch nicht, ob Gott ein Zeitempfinden hat, aber es beschreibt einen klaren Fokus darauf, was es für mich als Menschen bedeutet. Und die klassische Frage, alle, die Kinder haben, kennen das. Ist Gott eigentlich ein alter Mann oder wird Gott älter oder stirbt Gott? Das sind ja ganz bewusste Fragen, die sich Kinder, auch Jugendliche, auch Erwachsene stellen. Und es sind aber Fragen, die immer in so einem physikalischen Bereich sich ansiedeln. Also Gott ist außerhalb von Raum und Zeit und wir versuchen aber, es innerhalb von Raum und Zeit zu beantworten. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil Gott hat ein anderes Attribut und das finde ich viel passender. Er ist ewig. Er ist quasi keinen Schranken von Raum und Zeit unterlegen. Er ist nicht jung und alt und kriegt auch keine Falten, sondern er ist ewig. Und wir kennen immer nur vier Dimensionen, ne? Länge, Breite, Höhe und Zeit. Und die Bibel geht aber noch von eben einer anderen Dimension aus. Und ich will mal Jesaja 57 zitieren. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name der Heilige ist. Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz des Zerschlagenen neu zu beleben. Und im Petrusbrief nochmal, was für ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Und ich finde, das macht es nochmal weiter. Ich sage, dieses fünfte Attribut, ewig, er ist überall. Und wir werden mit den Möglichkeiten, die wir haben, diese Frage nicht beantworten können. Aber ein Impuls, dass es tatsächlich wahr ist, sind die Wunder. Man tut sich ja ganz oft schwer als Christin mit den Wundergeschichten. Gebe ich zu, ich auch. Aber das ist doch genau der Beweis dafür, dass Gott punktuell immer wieder gezeigt hat, dass er eine andere Dimension hat. Nämlich, dass er Raum, Zeit, die normalen Dimensionen durchbrochen hat, indem er punktuell zeichenhaft Wunder vollbracht, um zu sagen, ich bin der, ich bin nicht irgendein Zauberer, sondern ich bin wirklich der, der ewig ist, der drüber thront. Und zurück den Kreis, wer betet, wer arbeitet, wer liest, dann ist Gott da ohne Verzug. Und das ist die Gewissheit für uns als Menschen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt gelernt, Gott hat eine Zeitlosigkeit, wir aber nicht.
Richtig.
Ja, und da ist ein bisschen die Frage, wie viel Zeit will eigentlich Gott, dass wir für ihn aufwenden?
Ich glaube, Gott will nicht, dass wir ein Fan sind und dass wir das jetzt, sage ich mal, in einen Stundenplan oder in den letzten Endes einen Wochenplan oder Tagesplan, wie immer, sondern ich glaube, es sind drei Dinge, die er möchte. Und da weist uns ja auch die Bibel tatsächlich darauf hin. Das eine ist, er will die unvergleichliche Liebe. Ja? Nachfolge, das ist eine innige Beziehung, die sich wirklich auch Raum schafft, die sich in mir zeigt und nicht sozusagen, na mal sehen, ob ich jetzt nächste Woche vielleicht noch zwischen 17 und 17:15, ach, da habe ich noch ein Zoom-Meeting, dann machen wir 17:25, dann noch Zeit für Gott habe. Sondern es ist wirklich eine bedingungslose, eine unvergleichliche Liebe. Und das Zweite, ein unaufhörliches Kreuz tragen. Und wenn du fragst, was die Aufgabe so ein Stück von uns Christen ist, damals, als Jesus diese Worte gesagt hat, war ja Jesus noch nicht gekreuzigt, logischerweise war davor. Aber diese Galgen standen schon am Straßenrand. Und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war, dann wusste er ganz genau, was passieren wird. Und er hat es ganz bewusst gewählt, weil er gesagt hat, hey, das ist das, was euch als Christen unter Umständen in einer Gesellschaft blühen kann. Nämlich, dass wir unser Leben manchmal aufgeben müssen, unsere Gewohnheiten, unser Angepasstsein und den Mut haben müssen, dass Nachfolge vielleicht im Zweifel, und das wissen wir von verfolgten Christen noch viel stärker, auch wirklich mal eine Frage sein kann, um Leben und Tod. Ich sage in unserer Gesellschaft mit Blick auf die Zukunft, dass wir unseren Menschlichkeitsmuskel wieder ein bisschen trainieren und den vielleicht auch auf die Straße bringen und den Mund aufmachen, dort wo Hass und Hetze verbreitet wird.
Ich denke auch, dass Gott ein Stück weit diese Exklusivzeit möchte, dass wir ihm wirklich nur Zeit nur ihm zuwenden und auch in der Gemeinschaft, wie wir es jetzt heute tun.
Ich will mal einen Satz, weil du gerade sagst, ich glaube, es geht eben nicht darum, das zu trennen. Also Gebet und Leben. Ja, also ich glaube, das ist manchmal so ein Gedanke, vielleicht auch in unserer Generation, dass wir sagen, okay, es ist so ein da jetzt Zeit mit Gott im Gebet. Nein, es geht bei dieser Benediktinerregel darum, das ganze Leben auszurichten. Und da kann auch meine Arbeit tatsächlich Teil meines Glaubens sein. Das soll Teil meines Glaubens sein. Wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, wie ich den Leuten begegne, wie ich meinen Job auch auswähle. Ja, also diese uneingeschränkte Hingabe. Und deswegen ist es auch kein spontan Entschluss. Ist ja nicht so, dass ich sage, okay, jetzt folge ich Jesus nach und dann in 3 Wochen wieder nicht und in 8 Wochen wieder ja, sondern es durchdringt mein ganzes Leben. Und ich glaube, diese Entscheidung gilt es abzuwägen. Da braucht man Gemeinschaft, da braucht man Unterstützung. Aber wenn ich sie getroffen habe und wenn ich brenne für Jesus, dann durchdringt es zwangsweise mein ganzes Leben.
Ich denke, dann handelt man oder lebt eben nach diesen Werten irgendwie automatisch, wenn man sich die auch tief verinnerlicht hat. Wie viel Zeit hat Gott für mich? Also wir haben es jetzt ja vorhin so ein bisschen auch mit der Zeitlosigkeit. Oder hast du die jetzt schon so beantwortet, dass du sagst, ist eigentlich ausreichend? Oder
wie viel Zeit hat Gott für uns? Ich glaube, das ist eine Frage, wie viel Zeit haben wir für Gott? Also wir wissen, dass Gott ewiglich ist, dass Gott über uns thront und gleichzeitig ist er nah bei uns ohne Verzug. Dann liegt es doch nicht am Gott, sondern an uns. Ja? Und ich denke, das ist auch so ein Stückchen, wenn man so fragt, was ist der Sinn des Lebens? Das ist ja auch so eine ganz spannende Frage in einer gewissen Altersgruppe, ja? Oder auch immer wieder, dann ist es doch genau das, dass wir Gott immer näher kommen. Und natürlich gibt es Phasen, wo ich Gott weiter weg bin, gibt es Phasen, wo ich im Gebet mir leichter tue. Das ist das Menschsein. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum, immer Gott näher zu kommen, näher zu werden, ihm gleicher zu werden Natürlich mit dem Wissen, wir sind nicht Gott, ja, das wäre ja anmaßend. Aber diesen Weg hinzugehen, und deswegen ist die Frage, glaube ich, genau umgekehrt, nicht die Frage, wie viel Zeit hat Gott für uns, das können wir biblisch relativ einfach beantworten, so viel Zeit habe ich für Gott und wie weit bin ich auf dem Weg gerade.
Ja, wir haben gerade die 15 Minuten überschritten, David. Oh. Möchtest du eher nochmal auf das Thema Schabbat und Ruhe eingehen oder über spirituelle Disziplinen, wie man sich Gewohnheiten etablieren kann?
Ich versuche es zu verbinden, kriege ich hin. Also ich glaube, es hängt auch sehr, sehr eng zusammen, weil Schabbat, Sonntag, Samstag, je nachdem, welcher Tag es dann ist, geht ja genau darum, diese Ruhe erstmal zu haben. Also erstmal strukturell zu sagen, okay, ich habe einen Tag, wo ich mich bewusst, ja, diesem Ora et Labora et Lege, also diesen Beten, Arbeiten, Gottesdienst, diesen Dingen nochmal zentrierter, weil ich von den Außeneinflüssen weg bin. Ja? Und wenn es dann darum geht, diese spirituellen Disziplinen, da bin ich immer ein bisschen, sage ich ehrlich, kritisch, aber ich glaube, es geht nicht darum, was ich vorhin gesagt habe, zu sagen, einzelne punktuelle Dinge. Jesus ist nicht jemand gewesen für ein eigenes spiritual better life, sondern ich glaube, nein, Jesus hat ganz klar gesagt, mit mir in die Welt. Und es geht eigentlich darum, diese Glaubenserfahrungen, die im Gottesdienst sein können, die in Andachten sein können, die im Bibellesen sein können, die dann tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und da wiederum brauche ich die anderen 5 Tage oder 6 Tage dann genauso, dass ich eben in die Welt gehe und dort auch meinen Glauben bekenne und meinen Menschlichkeitsmuskel trainiere und mit Gott verbunden bleibe.
Letzte Frage, wie kann Gott uns da nicht hören? Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wie funktioniert das?
Wie kann Gott uns hören? Ich glaube, das ist wieder eine Frage der Biologie und des Raumzeitgefühls, das wir haben in unseren Dimensionen. Ich glaube, Gott hört nicht durch Ohren, oder es ist ja kein Mann, keine Frau, sondern es ist ja ein Geist, sondern es ist eine Beschreibung dessen, dass der Ewige dir bestätigt, dass er dich hört. Und die Frage, wie das passiert, die, denke ich, können wir alle mitnehmen, wenn wir irgendwann mal vor ihm stehen, kann das vielleicht die erste Frage sein, zu sagen, wie machst du das eigentlich, dass du 7 Milliarden Menschen hörst, wenn ich teilweise schon nach 2 Telefonaten Kopfschmerzen bekomme.
Da gibt es ja diesen Film Bruce Allmächtig, wo der Bruce Gott irgendwie für einen Tag vertreten muss.
Ja,
dann stimmt. Auch die ganze Zeit eingeprasselt wird von diesen 7 Milliarden Anfragen oder Gebeten. Ich habe gestern noch eine kurze, coole Predigt gehört zum Thema, ja, wie Gott Zeit für uns nimmt oder wie wir uns Zeit für ihn nehmen. Und er hat einen ganz coolen Satz gesagt. Also generell ist so, der Weg zu Gott geht über mich. Und Gott ist immer da. Die Frage ist, bin ich für Gott da? Bist du da?
Amen. So würde ich sagen. Dann beten wir noch zusammen und dann singen wir das nächste Lied. Großer Gott, hab Dank, dass du ewiglich bist und dass du thronst, dass du uns errettest und dass du bei uns bist. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir bereit für dich sind, bist du bereit für uns. Und so bitten wir dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du in uns wohnst und dass du in uns diesen Funken entzündest, dass wir hinausgehen in diese Welt und dass wir dann dort Zeugnis geben von dir, von deiner Errettung, von deiner Erlösung und dass wir so zu Zeugen deiner Liebe werden. Hab Dank und wir bitten dich, segne uns alle in der kommenden Woche in all dem, was wir tun und sei du uns nahe. Amen.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen.
Es gibt Versöhnung selbst für Feinde, den Frieden nach dem Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon, ein Stück vom Himmel hier auf Erden, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit.
und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.